Der Prozessor zu Aarau oder das Royal und das Märker-Areal zu Baden. Alles Beispiel von aktuellen Zwischennutzungen. Beispiel, die perfekt zu unserem Monatsthema im November passen. Nämlich Zwischennutzung. Letzte Woche hast du gehört von Zwischennutzungen zu Aarau. Die gibt es übrigens aus Podcast zum Nachhören auf unserer Homepage kanalk.ch. Und jetzt ist es Zeit für eine neue Schwerpunktsendung. Leerstehende Wohnungen, Häuser oder Gebäude für Wochen, Monate oder sogar Jahre ungenutzt, das geht ja eigentlich nicht. Schon gar nicht, wenn man bedenkt, dass es immer mehr Leute auf dieser Welt gibt und viele davon einen Raum zum Schlafen und Leben suchen. Gerade auch früher, vor 30, 40 Jahren, hat es aus Reaktion häufig willkürliche Hausbesetzungen gegeben. Und das nehmen wir zum Thema dieser stündigen Schwerpunktsendung. In den nächsten 10 Minuten wirst du hören, was man unter Hausbesetzungen verstehen muss und wie das es in der Aargauer Vergangenheit ausgesehen hat. Nachher darf ich zwei nette und sehr engagierte Leute hier bei mir im Studio begrüßen. Mit ihnen werden wir spezifisch auf den Fall IQ-CEBA eingehen, Interessengemeinschaft Kulturzentrum Baden. Dazwischen gibt es für dich wie immer Musik, ausgesucht von unserer Kanal K Musikredaktion. Am Mikrofon Ramon Marti, schön bist du dabei. Den 70er und 80er Jahren. Lange Haare zum Durchschütteln. Hippies, Kampf um Freiheit, Jugendrebellion. Auf der Suche nach Raum, um sich ausleben. Zum Kultur machen. Oder einfach zum drinnen wohnen. Anlässlich von unserem Monatsthema Zwischennutzungen dreht sich diese stündige Schwerpunktsendung rund ums Thema Hausbesetzung. Ja, was ist denn überhaupt eine Hausbesetzung? Was muss man sich darunter vorstellen? Ich habe mit dem Historiker und Co-Projektleiter vom Projekt Zeitgeschichte Aargau, Patrick Zehnder, geredet. Er erklärt das nicht ganz einfache Thema in einfachen Worten etwa so.
Mit Blick auf die Vergangenheit würde ich sagen, Hausbesetzungen ist eine zwischenzeitliche Aneignung von einem Haus, meistens zum Verwirklichen von eigenen Plänen, zum Schaffen von Freiraum. Und die Besetzung vom Haus, die passiert in aller Regel gegen das Gesetz, also widerrechtlich.
Widerrechtlich, illegal, aber eben meistens doch erfolgreich. Bei einer Hausbesetzung ist eins der Ziele, einen Raum zu finden, wo man drin wohnen kann, wo man sich aber auch ausleben kann. Der Historiker Patrick Zehnder sagt, ungefähr ab 1980 hat sich das Denken bei den jungen Leuten revolutioniert. Einerseits haben sie wegen fehlenden Angeboten und Räumen für alternative Kultur halt eben Räumlichkeiten gesucht. Gleichzeitig haben sie sich aber auch befreien von Kontrolle und der Erwachsenenwelt.
Ab den 80er Jahren wollen sich die jungen Leute nicht mehr vorschreiben lassen, was sie machen oder kontrollieren lassen, was sie machen. Und darum suchen sie auch solche Möglichkeiten, zum Teil in Privathäuser, aber häufig auch in ehemaligen Gewerbebauten, wo vielleicht gerade nicht genutzt werden oder wo man noch nicht so genau weiss, was man für einen Nutzen, dass man die dann noch zuführen will.
Die Besetzer haben meistens zuerst mit den Eigentumsbesitzern reden und verhandeln. Sehr häufig sind sie aber nicht erfolgreich gewesen oder es ist einfach mit der Entscheidung nicht vorwärts gegangen. Die Jugendlichen von dazumal machen eine Hausbesetzung also auch aus Zeichen der Rebellion.
Und probieren dann dort einen Weg zu finden, auch auf sich aufmerksam zu machen. Es geht also dort auch darum, ein Zeichen zu setzen, symbolisch zu handeln, zum Beispiel gegen die Wohnungsnot, wo gerade in den 80er Jahren ein grosses Thema war.
Im Kanton Aargau hat es im Vergleich mit anderen Kantonen relativ wenig Besetzungen gegeben. Laut dem Historiker Patrick Zehnder hat das auch damit zu tun, dass man mit dem Zeitgeist noch nicht ganz gleich weit war wie in anderen Schweizer Wohngebieten.
Der Aargau ist in den 80er Jahren gerade hinter Zürich, Bern und Lausanne ein bisschen hinten reingekunken zeitlich. Und man hat im Aargau auch vermeiden, dass es zu so gewalttätigen Aktionen kommt.
Soweit der Patrick Zehnder, Historiker und Co-Projektleiter von Zeitgeschichte Aargau. In diesem Projekt werden übrigens die vergangenen Jahrzehnte der Aargauer Geschichte mit verschiedenen Produktionen aufgerollt. Unter anderem durch eine Serie von Dokumentationsfilmen. Mittlerweile sind häufig drei Dokus draus. Einer davon dreht sich auch um die Jugendbewegungen im Aargau. Die Filme plus weitere Dokumente und Infos findest du auf ihrer Homepage unter zeitgeschichte-aargau.ch. Obwohl man im Aargau probiert hat, dieser Unruhe zu vermeiden, wie es vorher der Patrick Zehnder erwähnt hat, ist das natürlich nicht immer gelungen. Ein Name, der in der Aargauer Geschichte im Zusammenhang mit Zwischennutzungen und Hausbesetzungen vorkommt, ist der Verein IQCEBA, Interessengemeinschaft Kulturzentrum Baden. In den nächsten 3-4 Stunden tauchen wir mit dem Verein ein bisschen tiefer ein ins Thema Hausbesetzungen. Gerade nach einem Song fangen wir an, hier auf Kanal K.
You down, we're taking you down.
Willkürlich ein Haus besetzen, wenn es halt gerade mehrere Wochen und Monate leer steht. Ich bin nicht sicher, wie viele das heute noch so einfach würden machen. Früher aber sind Hausbesetzungen auch im Kanton Aargau nicht selten vorgekommen. Anlässlich von unserem Monatsthema Zwischennutzungen gehen wir in dieser Schwerpunktsendung speziell auf die Hausbesetzung ein. Vorher hast du gehört, was mögliche Gründe sein könnten, eine Hausbesetzung zu machen und wie das in der Vergangenheit im Kanton Aargau ausgesehen hat. Jetzt wollen wir ein bisschen tiefer eintauchen und wir machen das mit dem Fokus auf die IQC-BA, der Interessengemeinschaft Kulturzentrum Baden. Ich darf für das zwei nette Leute bei mir im Studio begrüßen. Das ist einerseits Norma Demin.
Hallo zusammen.
Du hast zusammen mit zwei Kolleginnen eine Maturaarbeit gemacht über IQC-BA und hast entsprechend sehr viel recherchiert über die Vergangenheit von dem Verein und dieser Bewegung. Andererseits ist das der Papi von der Norma, der Daniele Demin.
Hey.
Daniele, du bist selber ein Mitgründer vom Verein IQC-BA und hast die Geschichte hautnah selber miterlebt. Schön, sind ihr da. Ich würde jetzt eigentlich gerne gerade mit dir starten, Norma. Wie gesagt, du hast eine Maturaarbeit gemacht über IQC-BA. Das Produkt war ein stündiger Film über die Vergangenheit des Vereins. Genau. Warum habt ihr euch für so eine Arbeit entschieden?
Es ist eigentlich so ein bisschen über Zufall entstanden, schon vor der Maturaarbeitszeit, wo man so ein Probeprojekt hat müssen machen. Und dort hat es halt noch so einen Vorgab gegeben und das war Bewegung gewesen. Und dann hat meine Mami gesagt, so, hey, hast du eigentlich gewusst, dass der Papi mal in einer Bewegung dabei war, eine Jugendbewegung. Und ich habe so gedacht, so, hey, Jugendbewegung. Ich habe keine Ahnung, was das eigentlich überhaupt genau ist. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, habe ein Archiv bekommen von dieser IQC-BA und dann hat es mich komplett reingezogen und auch die anderen beiden. Und ja, wir haben dann irgendwie 1,5 Jahre lang an dem gearbeitet und eigentlich nur noch an das gedacht.
Die Faszination ist also mit der Zeit gekommen, auch ein bisschen mit dem Eingreifen vom Papi. Du bist eben Mitgründer vom Verein. Hast du durch die Maturaarbeit deiner Tochter so ein bisschen ein Zurückerinnern gehabt, wieder ein Aufleben von diesen Momenten mit dem IQC-BA?
Absolut, absolut. Und das war auch ein schönes nochmal eintauchen in die ganze Zeit. Aber ich möchte auch noch mal sagen, ich hatte überhaupt keine Federführung gehabt oder so in diesem Thema, sondern als ich gemerkt habe, dass sie sich anfangen, mit dem Thema wirklich näher auseinandersetzen, bin ich wie ein Müsli ganz leise gewesen und dann einfach gedacht, hoffentlich bleiben sie dran. Und das hat mich mega gefreut gesehen, mit wie viel Engagement und Herzblut und was dann auch für ein super Produkt rausgekommen ist. Ein richtiges Zeitzeugnis von diesen 80er Jahren in dem Boden, wo sensationelles Resultat ist, finde ich.
Mhm. Definitiv. Also wenn man das anschaut, eine stündige Dokumentation, ein stündiger Film über diesen Verein, beeindruckend, da sind manche Stunden dahinter gewesen. Ich habe mir den Film natürlich auch angeschaut und habe mir einen Ausschnitt aus den Anfängen von diesen Bewegungen ausgesucht.
Das leerstehende Gebäude der Falkenbrauerei am Schulhausplatz wird nach der offiziellen kulturellen Nutzung während der Badenfahrt von Aktivistinnen und Aktivisten aus der alternativen Kulturszene besetzt und als autonomes Kulturzentrum genutzt. Man spricht von der Falkenbewegung.
Wir sind hier ein bisschen in den Anfängen der Bewegung gesehen, noch ein bisschen vor der Gründung von IQC-BA. Wie ist das damals abgelaufen? Kannst du, Daniele, uns ein bisschen zurücknehmen in die Zeit? Magst du dich noch daran erinnern, wie ist das gesehen, wo man plötzlich entschieden hat, den Falken zu besetzen?
Also erstens einmal war das Anfangs 80er Jahre, 82, 84, IQC-BA war eine Welle später, das war so ab 87 dann eigentlich. Wir reden hier von einer ersten Welle, die eindeutig von der Bewegung in Zürich übergeschwappt ist, auch auf Baden. Ich bin persönlich dort gar nicht so involviert gewesen. Ich war dort in Italien, ich habe studiert in Italien, bin dann ein paar Jahre weg gewesen. Bin im Sommer dann da gewesen und bin im Falken gewesen im Sommer und habe das so nur mitbekommen. Also eine Insider-Perspektive habe ich nicht. Aber das ist, zum mal auf die Frage zurückkommen, die grosse erste Bewegung im Baden gewesen, die erste Welle, sage ich mal, wo dann abgeflacht ist nach dieser, ja, sagen wir mal, nicht räumig, aber durch die zwangsweise Enteignung von der Bewegung durch die Stadt Baden. Und man hat dann den Falken auch für Jahre müssen einmotten, weil man hat den unbespielbar gemacht.
Du hast es gerade gesagt, es ist noch ein paar Jahre vor dem IQ-CEBA gewesen. Ist das aber für IQ-CEBA selber, hat das ein bisschen eine Vorbildfunktion gehabt?
Nicht nur Vorbild, sondern erstens hat es eine personelle Kontinuität gegeben. Es hat Leute gegeben, die die Volkerbewegung mitgemacht haben und nachher auch weitergemacht haben. Es ist nicht eine neue Generation gewesen, es ist die gleiche gewesen. Es sind natürlich nicht nur die gleichen Leute gewesen. Es hat auch Leute gegeben, die dann auf dem Weg zur IQ-CEBA-Zeit weg gewesen sind. Aber es ist auf jeden Fall eine Bewegung, die angesetzt hat an dem Vorlauf vom Falken. Auf jeden Fall, doch, doch.
Norma, du hast ja deine Recherche das natürlich auch ausgiebig aufgearbeitet. Was ist deine Meinung dazu? Wie hast du das jetzt im Nachhinein rückblickend so miterlebt, wenn du siehst, eben 80er, 85er Jahre, die sind die Bewegungen gekommen, man ist aktiv geworden, man hat sich eingesetzt für die alternative Kultur und dann ein paar Jahre später ist aber das IQ-CEBA gekommen. Wie ist so der Moment für dich, wo du dann wirklich auch gemerkt hast, hey, dort hat das Feuer angefangen zu brennen? Also, kannst du das ein bisschen beschreiben, wo dir das nachher selber auch aufgefallen ist?
Ich glaube, ich habe das vor allem dann durch die Interviews erst gemerkt, weil ich dann gemerkt habe, wo sich so die Leute, die dort damals dabei waren, wenn sie über die Zeiten reden und dann irgendwann das Feuer wieder so ein bisschen entfacht fast und ich merke so die Begeisterung. Und ehrlich gesagt habe ich es am Anfang überhaupt nicht können nachvollziehen, weil ich dachte so, also hey, es sterben Dinge, Menschen und Umweltprobleme und alles und sie kümmern sich da irgendwie um ein bisschen Raum für Party und so. Ist am Anfang schon so ein bisschen, also schwierig war es zum Nachvollziehen, so wirklich tief in mir rein. Ich habe ja schon gewusst, das macht irgendwo durch Sinn. Aber irgendwie, das ist wie dann erst so ganz am Schluss gekommen. Ich bin wie heute noch nicht ganz sicher, ob ich so das so richtig kann fühlen, wie es damals ist. Weil es vielleicht heute auch einfach irgendwie eine andere Situation ist.
Es ist vielleicht schwierig zum Nachvollziehen, auch zu dieser Zeit gewesen, vor allem für Leute, die dort nicht selber involviert waren.
Darf ich noch kurz etwas zum Vorher sagen?
Ja, sicher.
Ich glaube, ich habe es irgendwie falsch gesagt, weil so das Gefühl habe ich irgendwie doch mitbekommen, weil ich bin dann plötzlich auch irgendwie bewegt gewesen. Ich bin dann irgendwie so brüllend zuhause gewesen und habe gedacht, so scheiße, vielleicht ist es heute irgendwie auch so und habe überhaupt nicht gewusst, was machen. Aber es ist mehr so ein Gefühl gewesen, wo auch wenn Leute mich irgendwie gefragt haben, wo ich irgendwie nicht richtig kann beschreiben. So eine innere Bewegtheit irgendwie.
Ein Gefühl, das du nicht richtig kannst beschreiben. Danke, Norma. Wo vielleicht allgemein die Leute noch Mühe hatten, zu beschreiben. Es ist auch heute nicht so einfach, aus Aussenstehenden sozusagen das einzuschätzen, weil man das vielleicht einfach nicht so könnte oder einfach nicht so könnte, jetzt auch heute noch. Ich habe aber eine Stelle in eurem Film gefunden, von eurer Maturaarbeit, wo ganz klar formuliert wird, was eigentlich die Forderungen gewesen sind von der IQ-CEBA, was sie eigentlich genau wollen.
Die IQ-CEBA fordert ein Kulturzentrum, das mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist und in dem es genügend Platz für Ateliers, Übungsräume, einen Veranstaltungsraum und eine Beiz hat. Die Stadt soll sämtliche Kosten für die Infrastruktur, das heißt für Umbau und Miete, übernehmen. Der selbstverwaltete Kulturbetrieb soll zudem subventioniert werden.
Daniele, warum ist euch das so wichtig? Warum wollten ihr das?
Weil die Situation damals ganz eine andere war. Wenn du vergleichst mit heute, mit dem Angebot, zum Beispiel Ausgangsmöglichkeiten, aber auch Kulturangebot, bis hin sogar, würde ich sagen, auch ins alternative Segment, das jetzt einfach nicht gehabt. Es war damals wirklich mehr Wüste gewesen. Und muss man sich so vorstellen. Wenn man es mit den Augen von heute anschaut, kann man es schlecht nachvollziehen. Und Räume sind damals noch knappere Ressourcen gewesen als heute. Auch heute ist es übrigens noch so, vielleicht kommen wir ja drauf. Ist auch heute noch so, speziell für bestimmte Segmente, für den Alternativbereich und so weiter, ist das immer noch so. Und damals war es noch viel schlimmer gewesen. Und es war auch eine andere Zeit gewesen, es war ein anderer Zeitgeist gewesen. Es war die 80er Jahre gewesen, die ganzen neoliberalen Folien im Hintergrund. Und da hat es einfach ein gesellschaftliches Gegengewicht gebraucht, das sich so artikuliert hat über ein neues Selbstverständnis von einer anderen Kultur in dieser bürgerlichen, kalten 80er-Jahr-Welt. Ja.
Wir werden noch ausgiebiger, noch mehr diskutieren über die weitere Geschichte von IQ-CEBA. Wir schnaufen aber zuerst mal geschwind ein bisschen durch und ich will nicht viel verraten, was nachher kommt. Was ich aber kann verraten, ich darf dann noch jemanden Drittes bei mir im Studio begrüßen, der auch sehr viel mit dem IQ-CEBA zu tun hat. Und jetzt schnaufen wir aber zuerst ein bisschen durch, wie wir gesagt haben. Und dazu hast du noch mal einen Songwunsch mitgebracht. Boys Don't Cry von The Cure. Warum?
Es ist ein Film, es ist ein Song, der auch im Film vorkommt. Und ich glaube, ich habe einfach den ausgesucht, das ist einer von vielen, weil ich habe eigentlich einfach so die 80er-Musik gelernt lieben, eigentlich auch durch die Arbeit, weil ich angefangen habe, 80er-Musik zu hören. Und ich verbinde es halt auch irgendwie jetzt irgendwie fast auch ein bisschen mit dieser Zeit und dieser Bewegtheit. Und ja, darum habe ich Boys Don't Cry ausgesucht.
Dann hören wir doch den Boys Don't Cry von The Cure.
Kanal.
Zwischennutzungen, das ist bei uns bei Kanal K's Monatsthema im November und in dieser Schwerpunktsendung diskutieren wir über Hausbesetzungen, speziell im Fall von der IQ-CEBA, der Interessengemeinschaft Kulturzentrum Baden. Es gibt eigentlich einen kleinen, aber wesentlichen Unterschied zwischen Hausbesetzung und Zwischennutzung. Hausbesetzungen sind willkürlich und somit illegal. IQ-CEBA hat in ihrer Vergangenheit auch Hausbesetzungen gemacht und jetzt schauen wir auf einen der zentralsten Momente für den Verein IQ-CEBA, die Besetzung vom Schlachthof. Und ich habe für das nochmal einen kurzen Filmausschnitt mitgebracht aus der Maturaarbeit, die Norma mit ihren Kolleginnen zusammen gemacht hat.
Nach all den Bemühungen hat die IQ-CEBA das Warten satt. Mit einer Dreiviertelmehrheit wird beschlossen, den Schlachthof zu besetzen. Am 5. November 1988 ist es soweit. Um 21 Uhr zieht eine Gruppe von rund 100 Bewegten von einem IQ-CEBA-Fest in der alten Spinnerei Wettingen los in Richtung Schlachthof. Dort angekommen, übersteigen sie die Zäune und Mauern. Das in der Spinnerei begonnene Konzert wird in der Schweineschlachthalle im Schlachthof fortgesetzt.
Bei mir im Studio ist Norma und Daniele Demin und ich darf jetzt sogar noch jemand Drittes bei mir im Studio begrüßen. Manu Gauch, schön bist du bei uns.
Hallo zusammen.
Manu und Daniele, ihr seid beides Gründungsmitglieder vom Verein IQ-CEBA und habt das damals hautnah miterlebt. Wie hat das genau ausgesehen? Könnt ihr uns ein bisschen mitnehmen zurück in die Zeit von dieser Hausbesetzung, von der Besetzung vom Schlachthof?
Die Überlegungen waren eigentlich, dass man vorher, bevor man sich bevor man überlegt hat, in den Schlachthof zu gehen, bin ich nicht ganz sicher, ob es wirklich vorher war, aber ich glaube es fast, dass man den damaligen, heutigen Melonenschnitz, das war ein altes Gebäude, gewesen, dass man eigentlich zuerst dort versucht hat, das überzukommen. Dort hat man nicht bekommen, weil es geheiss hat, es hat zu wenig Parkplätze. Der Schlachthof war in dem Sinne ideal, weil es ein grosses Gebäude war. Es hatte verschiedenste Räume, gehabt, verschiedene Arten und Möglichkeiten, die man gedacht hat, können wir nutzen. Und ich weiß nicht, ob wir das dort wirklich schon gewusst haben, dass es ein Hoheitsgebiet war. Auf jeden Fall haben wir uns entschlossen, dass wir dort reingehen.
Und Daniele, da sind von Anfang an alle dahinter gestanden, alle sind dabei gewesen, oder hat es auch hier innerhalb Konfliktpotenzial gehabt?
Nein, es hat eine lange Diskussion vorher und eine lange Vorgeschichte. Wir haben auf x Arten probiert, legal zu Mietverträgen zu kommen, in Liegenschaften, und sind einfach konsequent abblitzt oder hingehalten worden und dann ja, irgendwann müssen wir sehen, dass auf dem offiziellen Verhandlungsweg das nicht möglich ist. Und auf dem Weg ist natürlich die Bewegung auch kontinuierlich radikalisiert worden. Durch den Frust und durch die Aussichtslosigkeit, irgendwann mal auf eine Lösung zu kommen. Und dann war es eigentlich überhaupt keine Diskussion mehr gewesen. Es war wie reif gewesen, die Zeit war reif gewesen, dass man die Aktion gemacht hat. Und dann ist das auch ohne... Ja, es hat keine grossen Diskussionen gebraucht, das war Konsens da gewesen. Aber der war nicht von Anfang an da gewesen, natürlich. Es war auch nicht von Anfang an der Plan gewesen, dass es auf das rausläuft.
Normal, wie ich vorher schon schön gesagt habe, eigentlich ist die Besetzung willkürlich und illegal. Wie es aber Daniele auch schon ausführlich erklärt hat, man hat ja im Vorhinein eigentlich versucht, auf legalem Weg zu Lösungen zu kommen. Trotzdem hat es immer wieder Rückschlag gegeben. Es hat von Seiten von der Stadt immer wieder ein Nein gegeben. Es hat Verzögerungen gegeben. Mir war frustriert gewesen. Aus deiner Sicht ist jetzt, obwohl eine Besetzung halt in dem Sinn illegal ist, ist in gewissen Situationen das in dem Sinn egal? Spielt es in dem Sinn dann keine Rolle mehr? Muss man irgendwann einfach ein Zeichen setzen?
Ja, definitiv. Also sie haben es ja wirklich probiert und man hat dann auch gesehen, dass es ja dann auch etwas gebracht hat. Die QC war den Schlachthof können nutzen während einem Jahr. Man hat dann gemerkt, dass er vielleicht doch nicht so geeignet ist, aber theoretisch hat man etwas damit erreicht, wo ja nachher auch die Leute mehr oder weniger einverstanden gewesen sind damit und die haben vielleicht die Chance vorher einfach nicht gesehen.
Ich habe dann auch noch gesehen, nachdem wir eigentlich den Schlachthof besetzt haben, ist recht schnell dann wieder eine Reaktion gekommen und dann hat man probiert, mit euch zu verhandeln und euch eigentlich auch die Chance dann dort zu geben. Das heisst, in dem Sinn... Oder stimmt das nicht?
Ich habe einen Mietvertrag bekommen.
Also aber ich glaube schon, oder?
Zwischennutzungsvertrag.
Sie, sie haben versucht, auf euch zuzukommen, eine Lösung zu finden.
Sie sind auf uns zugekommen. Ja.
Aus eurer Sicht, ist das wirklich dann der Ausschlag gewesen, die Besetzung? Man muss einfach ein Zeichen setzen, sonst passiert nichts. Sonst geht es immer so ein bisschen ein Hin und Her.
Ja, sonst wäre ganz sicher nichts passiert. Ja. Und es ist dann, man muss nachher die Details anschauen. Aber es ist, das Problem war, dass der Schlachthof auf wettiger Boden war. Und wir haben den Mietvertrag mit der Stadt Baden können machen. Und das war dann auch okay gewesen. Auch die Kommunikation hat einigermaßen funktioniert. Aber nachher sind die Wettiger uns kontinuierlich, uns sabotiert. Und es war ganz schwierig, gewesen, dann einen guten Betrieb dort zu machen. Und es war auch ein ganz schwieriges Gebäude gewesen, zum Bespielen. Und ja, es war suboptimal gewesen.
Ich spiele euch gerne da noch einen Filmausschnitt vor, einen ganz kurzen, wo es eigentlich darum geht, genau die Überlegung eigentlich in Wort zu fassen.
Für die IQC-Bar ist jedoch klar, dass sie nur etwas erreichen kann, wenn sie mittels verschiedener Aktionen beweist, dass sie wirklich ein autonomes Kulturzentrum will. Es braucht einen Tatbeweis, aber auch politischen Druck.
Ja, es hat einen Tatbeweis gebraucht, es hat eine Aktion gebraucht. Man hat gewusst, jetzt muss man etwas machen, man muss ein Zeichen setzen, sonst geht das einfach nicht weiter an diesem Punkt, sonst kommt man nie zu einer Lösung. Kann man also daraus schlussfolgern, eine Besetzung hat man dazu mal einfach nicht nur gemacht, damit man einfach mal einen Raum hatte. Das war eher ein Zeichen gewesen von der Rebellion zur Beschleunigung des Prozesses.
Es war beides. Einerseits hast du dort den Raum gehabt, wo du das hast können umsetzen konntest, was wir wollen. Und auf der anderen Seite hast du politisch Druck machen.
Aber wenn man es nachher hinterfragt, hat es nicht fast noch mehr Probleme gegeben, gibt es nicht noch mehr Probleme, wenn man willkürliche Besetzungen macht, weil die Liegenschaften sind ja nicht selten sogar schon in einem neuen Mieter eigentlich zugesprochen worden und man hat schon mit anderen auch noch verhandelt. Hat man sich durch das nicht einfach auch noch mehr finden oder Gegner als Freunde eingehandelt, zum Beispiel auf Seite von der Stadt, vom Kanton?
Ich meine, da geht es ein bisschen um eine Haltungsfrage, oder? Wenn ein Haus leer steht, gleich ob das jetzt ein Wohnhaus ist, ob es eine Fabrik ist, ob es, was weiss ich, ist, und das Haus steht über Jahre leer, dann ist es noch schwierig zu sagen, ja, sind die jetzt im Hintergrund mit irgendjemandem am Verhandeln, dass der quasi oder die kann in das Haus reingehen. Und grundsätzlich ist es einfach nicht richtig, Häuser leer stehen zu lassen und sie brach liegen zu lassen. Wenn sie brach liegen, gehen sie kaputt, oder?
Braucht es aber irgendwie eine andere Lösung, weil grundsätzlich kann man ja schon auch sagen, die Besetzungen sind eigentlich sowieso nie lang getötet worden.
Ohne die... so nicht ganz.
Aber es hat immer nachher wieder Konflikte gegeben, von anderen Seiten, es hat Reaktionen gegeben. Ohne Diplomatie hat man in den meisten Fällen nicht können eine längerfristige Lösung finden.
Es gibt im Kanton Aargau ein Beispiel von einer längerfristigen Lösung, das ist das Kulturzentrum zu Bremgarten, das Konzept.
Das ist richtig. Aber auch dort hat es Reaktionen gegeben und wieder müssen verhandelt werden.
Mhm. Richtig.
Ist das eigentlich auch immer im Hinterbewusstsein, wenn man eine Besetzung macht, dann rechnen wir damit, dass wieder etwas
klar, sagen. Klar, das gehört dazu. Ich meine, wir sind ja nicht alle auf den Kopf gefallen. Das weisst du ja, oder? Und du musst nachher auch irgendwie die Verhandlungen geschickt machen. Du musst die Leute auch ein Stück weit dazu bringen, überreden oder auch mit ein bisschen Druck fast ein bisschen auf deine Seite zwingen. Aber das gehört dazu. Ich meine, die Reitschule in Bern, wie viele Mal haben sie Abstimmungen müssen überleben und wie viele Mal sind sie unter Druck? Das QZ, ein anderes Beispiel, das jetzt ein bisschen in unserem Feld sich bewegt. Ja, das gehört dazu und das war bei uns auch so gewesen. Im Falk hat es überhaupt nicht funktioniert. Da hat dem Denner gehört. Der Denner hat dort Buttersäure verstreut, damit die Räume nicht mehr brauchen. Und dann ist der Falken jahrelang leer gestanden und du hast ihn nicht mehr benutzen können, weil er ist einfach nicht mehr nutzbar gewesen. Das ist eine Variante, wie man so etwas aus der Welt schafft. Schlachthof haben wir sozusagen selber wieder zurückgegeben, weil wir gefunden haben, nein, das überfordern wir uns selber, den kannst du nicht wirklich so nutzen. Aber Verhandlungen sind gelaufen und das gehört dann dazu. Und das Beispiel, das ganz anders gelaufen ist, aber sozusagen zeitgleich, ist das Kiff in Aarau. Die sind von Anfang an auf dem Verhandlungsweg mit der Stadt Aarau und dem privaten Kunat und haben es dann geschafft auf dem Weg. Und das Kiff gibt es heute noch mit der Leuchtturmfunktion, die wir alle kennen. Und wir haben eine andere Strategie verfolgt, weil einfach die Stadt uns dort nicht so entgegenkommen oder wollen entgegenkommen.
Wir werden später noch einmal darüber diskutieren, über die aktuelle Lage, über den aktuellen Kontext. Mich nimmt noch ganz geschwind Wunder, würdet ihr in dem Fall jetzt auch im Nachhinein das wieder genau gleich machen? Ihr steht hinter dem, was ihr gemacht habt und ihr findet, das hat es unbedingt gebraucht? Oder würdet ihr im Nachhinein vielleicht sogar kleiner machen? Wie sieht das aus?
Also ich würde es auf jeden Fall machen. Ja. Damals sowieso und ich glaube auch heute. Heute stellen sich die Fragen eigentlich genau gleich. Mhm. Ich meine, das Dorfeld, das Biotop, das es hier hat, die Zwischennutzungen, die Vielfalt ist sozusagen verloren gegangen. Und das sind, wie gesagt, Raum ist auch heute eine knappe Ressource, insbesondere für das Segment, für das alternative Segment. Oder? Und im alternativen Kulturbereich genauso. Also sind Zwischennutzungen auch heute noch etwas extrem Wichtiges. Und wenn es nicht gelingt, die auf einem legalen Weg zu erreichen, dann kann es von mir aus von Fall zu Fall auch immer noch angesagt sein, dass man dann halt einmal so eine Aktion macht. Und vielleicht halt im Nachhinein dann probiert, das auch wieder zu legalisieren, aber das dunkt mir wichtig.
Ja, ich bin überzeugt, wir können da noch gerade ewig lang weiter diskutieren. Machen wir auch noch, aber wir schnaufen zuerst noch ein bisschen durch. Das mal ein Song von Daniele, du hast auch einen mitgebracht.
Ja, Campari Soda von Taxi.
Und warum das?
Weil er mega entschleunigt. Und wenn ich mir vorstelle, an die Punkmusik oder an die 80er-Jahre-Musik, die ich sonst auch noch höre und liebe heute noch, die viel Drive hat, schnell ist, ist das ein mega schöner Kontrapunkt und eine super Stimmung von dem Zeitgeist.
Da ist er, Campari Soda von Taxi.
Kanal K.
Campari Soda. Weit unter mir liegt das Wolkenmeer. Der Ventilator summt leisli. Es ist, als gäb's mich nicht mehr. Ich seh durchs Fenster zwei Turbinen. Das Flugzeug wankt leicht in der Luft. Das Mikrofon sagt der Copilot.
On your left, you can see Malaga through the dust.
Ich nehme nun Campari Soda. Weit unter uns liegt das Nebelmeer. Der Ventilator summt leisli. Es ist, als gäb's mich nicht mehr. Unter mir liegt das Wolkenmeer. Der Ventilator summt leisli. Es ist, als gäb's mich nicht mehr.
Opern, Konzerte mit traditioneller Musik, das klassische Theater. Sättige Angebote hat es in den 80er Jahren mehr als genug gegeben. Alternative Kultur, neuartige Musik, kulturelle Freiräume, Fehlanzeigen. Leute, die sich für alternative Kultur interessiert haben, haben es schwierig gehabt zu dieser Zeit. Die Konsequenz? Widerstandsbewegungen. Aktive, engagierte, motivierte und mutige Leute sind in leerstehende Wohnungen und Häuser gegangen, haben sie besetzt und für kulturelle Zwecke gebraucht. So zum Beispiel auch ein Verein, den es heute zwar nicht mehr gibt, aber trotzdem auch sehr aktiv war. IQ-Zeba. Anlässlich von unserem Monatsthema Zwischennutzungen diskutieren wir in dieser Schwerpunktsendung über Hausbesetzungen, speziell vom Verein IQ-Zeba, Interessengemeinschaft Kulturzentrum Baden. Bei mir im Studio sind die Norma, die Manu und die Daniele, drei Leute, die diesen Verein sehr gut kennen. Die Norma Demin hat zusammen mit zwei Kolleginnen eine Maturaarbeit gemacht über die Geschichte von IQ-Zeba und die Manu Gauch und die Daniele Demin sind sogar Mitgründer von diesem Verein gewesen. Manu und Daniele, ihr seid darum auch selber häufig aktiv dabei gewesen. Könnt ihr uns ein bisschen mitnehmen, die Gefühlslage, die ihr dort zum Beispiel habt? Ihr seid, wenn wir wieder zurückgehen auf den Schlachthof zum Beispiel, in dem Moment, wo ihr dann auch das besetzt habt, wo ihr das durchgeführt habt, wie war eure Gefühlslage? War es ein Frustablau gewesen? Ist man froh gewesen um einen Raum endlich? Könnt ihr uns so ein bisschen mitnehmen in eure Gefühlswelten?
Also Frustablau würde ich es nicht sagen, sondern es ist ein bisschen angestauter Unmut und ein bisschen Wut, ein bisschen Zorn auf die Umstände. Und der Moment hingegen, wo es dann passiert, wo man über die Mauer reingeht und das konkret wird alles, ist es eine Befreiung und es passiert ganz vieles mit einem und mit den Leuten, mit denen man zusammen das macht. Man geht in eine kollektive Aktion, ist sich bewusst, ein Stück weit, das ist illegal. Das ist auch ein Kick auf eine Art. Gleichzeitig gibt es auch ein gewisses Risiko. Man weiß nicht so recht, was jetzt passiert. Und es entsteht vor allem eine wahnsinnige Solidarität und Energie unter den Leuten. Und das ist das, was man glaubt, ist so ein bisschen Quintessenz von einer Bewegung nennt. Wenn eine Bewegung, also wenn Menschen zusammenkommen und in eine kollektive Aktion gehen, dann passiert genau das.
Norma, du bist nicht unbedingt aktiv für alternative Kultur, aber du bist sehr aktiv, wenn es um einen Klimastreik geht. Gibt es gewisse Parallelen in diesen Bewegungen oder gibt es sehr grosse Unterschiede?
Ich glaube, ja, die Energie, die der Papa, der Daniele, vorher erwähnt hat, die ist sicher auch bei uns rum, weil ich habe früher vorher schon mal gesagt, dass ich bin so zu Hause war und mega hilflos und habe mich alleine gefühlt. Und mein Papa hat immer gesagt, du bist nicht allein. Und ich habe gedacht, so, doch, ich bin allein. Ich kenne niemanden, der sich immer Gedanken macht, so wie ich. Und dann ist der Klimastreik gekommen und es ist irgendwie plötzlich mega viele Leute, die so viel Zeit investieren für das, was sie irgendwie verändern wollen, die ein Bild haben, die ihre Werte haben, die andere Vorstellungen haben, die können aus der Box denken und die mich irgendwie mega faszinieren. Und es entsteht so ein gemeinsames Sein, wenn man irgendwie eine Demo organisiert hat und es läuft gut, nachher ist das so ein unbeschreibliches Gefühl, wo man nur glücklich ist und irgendwie... Ja, das braucht es irgendwie.
Das Gemeinschaftsgefühl, das hast du in dem Fall auch du noch ganz gut in Erinnerung, Manu.
Ja, ich glaube, es ist mehr als das Gemeinschaftsgefühl. Es ist das, Norma hat es ganz kurz angedeutet, das Aufmachen, den Blickwinkel aufmachen. Nicht so mit zwei Scheuklappen durch die Gesellschaft durchlaufen, sondern den Blickwinkel aufmachen. Und ausmachen haben ganz viele verschiedene Leute haben dort einen Platz. Und man diskutiert miteinander und man hat gute Vibes miteinander, man hat vielleicht nicht so gute Vibes miteinander, man hat Spannungen, aber es passiert ganz viel. Und man fängt sich an zu entwickeln, man fängt sich an eine politische Meinung bilden, man fängt an eine Haltung entwickeln. Es passiert ganz viel mit einem persönlich in dem Innen. Und ich glaube, das wäre allein, so ist das nicht möglich. Du brauchst das Gebilde, damit die Entwicklung stattfinden kann.
Wie kommt man zu einem so einem Gemeinschaftsgefühl? Wie entsteht das? Ich meine, klar, die Leute haben alle ungefähr die gleichen Interessen. Reicht das alleine, um so zusammenwachsen?
Ich glaube, es geht vielleicht um eine Idee. Also wenn ich jetzt ein bisschen in die Zukunft gehe, wie das Royal, ich nehme ganz kurz Royal, von der Idee von vielleicht 8-9 Leuten vor, ich weiß jetzt nicht mehr wie viele Jahre, die gefunden haben, hey, das Royal ist einfach leer, das kann doch nicht sein. Und jetzt will man dort einen Parkplatz machen, das geht erst recht nicht. Und man tut sich zusammen und sagt, wir wollen etwas machen dort drin. Und jeder Einzelne von denen lässt sich anstecken von dieser Energie. Wir machen da etwas drin, wir wollen das unbedingt. Und dann machen wir einfach. Und jeder zieht an dem Wagen, wir machen. Und nur schon die Energie von diesen 8-9 Leuten langt, dass nachher die Energie überschwappen kann, wenn man dort drin ist.
Du hast gerade vorher dann auch von dem Gerät gehabt, es kann nicht sein, dass einfach solche Räume über eine so eine lange Zeit einfach leer stehen und ungenutzt bleiben. Das ist auch heute immer noch ein sehr grosses Thema, auch in dem Kanton Aargau. Es gibt zahlreiche leerstehende Wohnungen und Häuser. Sollte man die auch für alternativ kulturelle Zwecke können brauchen? Oder hat es mittlerweile aus eurer Sicht jetzt genug Angebot? Müssen die Wohnungen vielleicht auch sogar einfach mal besetzt werden?
Es werden ja nicht nur Räume besetzt, um Kultur zu machen. Es geht ja bei der Besetzung genau darum, eben leeren Wohnraum. Soll leeren Wohnraum, also die Frage stellt sich, soll leeren Wohnraum leer stehen? Obwohl es quasi keine billige Wohnung mehr gibt. Das ist dann die Frage. Und dann gehst du in den leeren Wohnraum rein, weil du dort innen willst wohnen, weil du ein Dach über dem Kopf brauchst, weil es dein Grundrecht ist. Und wenn dir die Stadt oder die Vermieter oder all die quasi finden, ja, du kannst die Wohnung schon haben, die Altbauwohnung, wo man sie knapp heizen kann für 2'000 Franken, weil sie jetzt halt auf 2'000 oben ist oder niemand nimmt sie. Das ist einfach nicht richtig.
Ja, ich sehe das natürlich ähnlich und ich finde auch, dass das ganze Thema Zwischennutzungen oder auch leerstehende Wohnungen, Fabrikareal, alles, was du aufgezählt hast, hat natürlich auch mit Stadtentwicklung zu tun, mit wie sehen unsere Städte aus, wie sehen unsere Lebensräume aus, wie wollen wir die gestalten, wie vielfältig soll das sein, darf das sein. Und das hat, ja, das ist ein grosses Thema und ich glaube, dass wir sind hier in Aarau zum Beispiel, es absolut wichtig ist, dass in unseren Städten Zwischennutzungen ein aktiver Teil von einer Wohnraumstrategie oder von einer Stadtquartierentwicklungsstrategie sind. Dass man das fördert, dass man die Räume auftut, zugänglich macht. Ich finde das absolut zwingend notwendig.
Was dazu kommt, also bei einer Zwischennutzung oder gerade in diesen Quartierinnen. In diesen Quartierinnen hat es ja verschiedene Menschen, es hat Alte, es hat Junge, es hat Kleine, es hat Dünne, es hat einfach alles, oder? Und die Möglichkeiten, die sich bieten, wenn man also als Zwischennutzung etwas machen kann, dort innen, können sich viele verschiedene Menschen begegnen sich dort, die sich vielleicht sonst nie begegnen würden. Und es passiert ganz viel in diesen Begegnungen. Und das wiederum ist extrem wichtig für die Entwicklung dieser Gesellschaft.
Gibt es denn aus eurer Sicht jetzt heute das Angebot von der alternativen Kultur, wie es braucht? Braucht es noch mehr? Oder hat man einen Stand erreicht, wo man kann sagen, mit dem können wir leben?
Alternative Kultur hat man den Stand nie erreicht. Das ist etwas, das lebt, das bewegt, das sich muss zwingend bewegen. Wenn etwas stillsteht, ist es tot.
Wie steht das jetzt bei den heutigen Jugendlichen? Was hat das dort für einen Stand?
Also ich sehe es auch beim Klimastreik. Uns fehlen eigentlich auch Räume, um irgendwelche Sachen zu machen. Es gibt auch so netterweise, dass die Reue findet, so, ja, wir können bei ihnen. Aber eigentlich so ein Ort, wo wir einfach ohne jedes Mal jemanden zu fragen oder so können, hingehen, gibt es natürlich halt irgendwie immer noch nicht. Und ich finde, man sieht auch zum Beispiel die Villa Kunterbund, wo sie in Baden geht für eine kurze Zeit. Dort jetzt gerade sofort ist mega viel Kreativität auch entstanden, wo jetzt zum Beispiel in einem Werk, wo einem die Stadt einfach so anstellt, irgendwie nicht passiert. Und darum finde ich, irgendwie, es gibt so einzelne kleine Beispiele, wo man dann plötzlich wieder sieht, was eigentlich möglich wäre, an das du vorher gar nicht denkst. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so einen coolen Ort könnte geben wie jetzt die Villa. Und nachher, wenn sie eben mal gehabt ist, nachher denkst du so, Scheiße. Ich will das eigentlich, ich brauche das.
Der Unterschied ist, denke ich, auch, wenn man zusammen in eine Zwischennutzung geht oder zusammen ein Haus besetzt oder halt eine Fabrik besetzt und dort zusammen etwas macht, oder, dann identifiziert man sich schlussendlich mit dem. In Bezug jetzt aufs Werk, was eine gute Sache ist, an und für sich. Aber die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen, die dort hineingehen, können dort ein Konzert organisieren, aber man kann sich nur noch zum Teil mit dem identifizieren. Also du musst ganz lange dort innen bleiben und deine Beziehungen machen, damit du dich ein bisschen identifizierst damit. Oder? Der Unterschied ist, wenn du selber von A bis Z etwas auf die Beine stellst, dann ist es ein Stück dir. Es ist ein Stück, das du selber erschaffen hast.
Danke.
Mit allen Leuten zusammen.
Danke, Manu. Ein Stück von dir selber, das klingt wirklich nicht schlecht. Bevor wir in ein paar Minuten noch mal weiter diskutieren, du hast auch ein Stück von dir mitgebracht, Manu, einen Songwunsch.
Der Rauchhaus-Song von der Thunsteiner Scherben.
Was hat das für eine Bedeutung für dich? Warum dieser Song?
Warum dieser Song? Dieser Song ist immer gelaufen in den Volkenbesetzungen. Wir haben uns zum Morgen gegessen, am Sonntag dort, im Verrussen, Sonnenschein. Und dieser Song ist gelaufen und dieser Song, der begleitet mich eigentlich schon die ganze Zeit immer wieder. Und es hat Momente in meinem Leben, wo ich in meiner Wohnung ganz laut auftrete. Und es ist einfach ein Song, den ich immer wieder, ich muss es immer wieder zwischen denen rausschreien. Ich finde, er begleitet mich einfach. Er gehört zu mir. Das ist mein Herzsong.
Dann begleitet er uns auch jetzt uns in den nächsten paar Minuten. Da ist ja der Rauchhaus-Song von Thunsteiner Scherben.
Der Marienplatz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer, das Bethanien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Menschmeier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch das Leben, gibt es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Mariannenplatz, damit meine Knüppelgarde genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und fest und Marsch aus Kreuzberg raus. Der Senator war stinksauer, die CDU war schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, wir räumen später, lassen sie erstmal drin. Und vier Monate später stand in Springers heißem Blatt, das Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind 10 leere Flaschen Wein. Und 10 leere Flaschen können schnell 10 Mollis sein. Doch die Leute im Rauchhaus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich Schmidt und Rest und Mosch aus Kreuzberg raus.
fragt Mensch Meier in der U-Bahn seinen Sohn. Der sagt, die wollen das Rauch ausräumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Mensch Meier, sind wir wieder einer mehr in unserer Zwei-Zimmer-Luxus-Wohnung und das Bethanien steht wieder leer. Sag mir eins, haben die da oben Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf? Die wohnen in den schärfsten Villen, unser eins im letzten Loch. Wenn die das Rauchhaus wirklich räumen, bin ich aber mit dabei und hau den ersten Bullen, die da auftauchen, ihre Köpfe ein. Und ich schrei es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schreien's laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und fest und Bosch aus Kreuzberg raus. Und wir schreien's laut, ihr kriegt uns hier nicht raus.
So wie auch Hausbesetzungen und Zwischennutzungen meistens ein Ende haben, sind wir auch in dieser Sendung gleich am Schluss angekommen. Bevor wir aber abschliessen, schauen wir doch noch mal ein bisschen zurück. Anlässlich vom Monatsthema Zwischennutzungen haben wir in dieser stündigen Schwerpunktsendung über Hausbesetzungen geredet. Am Anfang hat ein Historiker erzählt, was man unter Hausbesetzungen versteht und wie das im Kanton Aargau in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen ausgesehen hat. Wir sind dann anhand vom Beispiel IQ-Zeba tiefer eingetaucht in das vielseitige Thema, zusammen mit der Norma und dem Daniele Demin und dem Manu Gauch. Einer der zentralsten Aspekte war die Besetzung des Schlachthofs zu Baden. Und wir haben bei uns im Archiv tatsächlich eine Sendung gefunden, wo ein paar Leute vom IQ-Zeba da gewesen sind bei uns. Dazu mal noch Radio Alora. Es war eine Art Aufruf, dass es vorwärts gehen soll. Sie haben von einem zweiten Nutzungskonzept geredet und sind definitiv nicht so erfreut, dass man sich so lange Zeit lässt mit der Entscheidung. Ich habe einen Ausschnitt davon mitgebracht und wir hören doch das am besten gerade mal an.
Gut, ich meine, wir sind jetzt am Punkt, wo wir uns alle fragen, wie gehen wir weiter? Aber keine Angst, das ist keine Ratlosigkeit, die herrscht, sondern wir sind sehr, sehr entschieden. Wir sehen, dass zweigleisig fahren, das ist nicht mehr weiter möglich. Wir haben im August das erste provisorisches Nutzungsgesuch eingegeben bei der Stadt Baden. Das ist abgelehnt worden, mehr oder weniger kommentarlos. Die Kommissionssitzungen, die haben gezeigt, für uns, für die IQ-Zeba liegt dort nichts mehr drin. Es wird einen Zwischenbericht geben an den Stadtrat, das heisst, es wird nichts entschieden werden. Wir wollen nicht mehr länger warten, für uns ist es klar. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen ein zweites provisorisches Nutzungsgesuch eingegeben und das ist auf Mitte Oktober. Und was Mitte Oktober wird passieren, das ist schwer abzuschätzen, für uns ist klar. Wir haben von Anfang an wollen auf diesen Herbst in den Schlachthof reinkommen. Es ist uns gesagt worden, auch von Seite des Herrn Bürger, provisorische Nutzung ab Herbst ist möglich. Wir wollen im Herbst dort rein, wir werden im Herbst dort reingehen. Und wenn es zu einer autonomen provisorischen Nutzung wird, dann kommt es halt zu so einer.
Ja, der Ausschnitt von dieser Sendung aus dem Archiv, das war natürlich nicht von irgendjemandem. Es war von jemandem, der jetzt hier bei mir im Studio hockt. Daniele, was ist dir durch den Kopf gegangen, als du das vorher gehört hast?
Also erstens habe ich gerade meine Stimme erkannt und dachte, ah, schau jetzt. Ich kann mich schon mal erinnern, dass wir im Alora waren. Ich weiss noch genau, wie es ausgesehen hat. Ich habe nicht mehr gewusst, wer der andere ist, aber ja, auch erkannt. Und ja, kommt schon ein bisschen Nostalgie auf. Und vor allem, ja, wir haben nicht zu viel versprochen. Wir sind im Herbst dann, ja.
Wenn wir jetzt so ein bisschen rückblickend das Ganze anschauen, den Verein gibt es nicht mehr, aber würdet ihr sagen, das war ein voller Erfolg?
Ich glaube schon. Vorher hat Manu etwas erzählt vom Royal und für mich gibt es Royal in Baden, das ist eine Institution, zum Glück gibt es das. Für mich steht das, was wir jetzt hier gehört haben, Falken, IQ-Zeba, Kuba, über das haben wir nicht viel oder gar nicht geredet, bis zum Royal, das ist für mich eine Linie. Und ich glaube nicht, dass es die Linie gibt, die ohne die jeweils vorgeschaltene Schritte. Es sind zum Teil auch die gleichen Leute. Ich weiss, dass bei den 8 Leuten, die du vorher erzählt hast, die im Royal das aufgenommen haben, sind mindestens 2, 3, die die ganze Geschichte, die wir jetzt hier ein bisschen aber ausrollen, auch schon erlebt haben. Also die Kontinuität ist wichtig und die ist gegeben. Und darum bin ich auch froh, dass wir das alles gemacht haben. Und ich glaube, ja, das ist Beweis genug dafür, dass es sich lohnt.
Voll ein Erfolg auch für dich gewesen, Manu?
Ja, also ich kann dem, was Daniela sagt, eigentlich nur beipflichten. Ich denke auch, dass wenn wir das nicht gemacht hätten, Falken auch, was dort rundherum noch Absetzungen gelaufen sind, und der Falken damals. Und die Zeit auch nachher. Ich glaube, ich sage es mal im Film von der Norma, und ich habe es da ein paar Mal gesagt, es ist auch eine politische Entwicklung, die du machst, es ist eine Haltung, die sich entwickelt. Und es kann ja nicht sein, dass man mit 20 findet, ah, oh, lässig, ich kann ein bisschen Häuser besetzen und so, aber dann mit 50 finde ich, funktioniert irgendwie nicht, oder? Das ist eine Haltung, die sich entwickelt, es ist eine politische Haltung, die sich entwickelt, und die zieht sich eigentlich, denke ich, durch die verschiedenen Häuser und durch die Zeit durch. Und so hat ein Royal können schlussendlich stehen. Wer weiß, wie lange das Royal weitergeht, aber auch all die kleinen Sachen, oder genau, all die kleinen Sachen, die vor dem Royal gekommen sind, und nachher kommt wieder irgendetwas weiteres, oder ich denke nicht, dass es stehen bleibt.
Norma, vielleicht noch eine Einschätzung von deiner Seite, jetzt von der jugendlichen Generation her. Würdest du auch sagen, jetzt, du hast durch deine Maturaarbeit das intensiv auch verfolgt gehabt, würdest du auch sagen, es war ein Erfolg gewesen, es hat vielleicht sogar aus heutiger Sicht eine gewisse Vorbildfunktion für gewisse Aktive?
Ich glaube, ja, es ist irgendwo durch einen Erfolg gewesen. Ein voller Erfolg klingt mir fast ein bisschen zu Erfolg. Ich glaube, so, eben, es ist nie fertig. Und ich merke es auch heute irgendwie auch mit Klimastreik mega fest, dass so Leute, die vielleicht in den 80er oder auch später oder auch im Royal irgendwie aktiv waren, die wollen alle irgendwie helfen und finden das super, wenn man etwas macht. Und es tut mir manchmal fast so ein bisschen leid, weil ich so denke so, oh nein, ihr habt ja auch nicht erreicht, was ihr irgendwie haben wollt. Also es ist so, ich weiß nicht, wie ich das gut kann beschreiben, aber ich glaube nicht, dass, also nein, offensichtlich hat man ja nicht alles erreicht, was man nicht wollen, klar. Aber zu einem gewissen Teil sicher, und ich glaube, das mit dem Royal, das ist sicher, glaube ich auch, dass das eine Linie ist.
Ich denke, um etwas zu ändern in der Gesellschaft und politisch etwas zu ändern, ist es nötig, dass jede Generation immer wieder auf die Hinterbeine steht. Und die älteren Generationen auch. Dass man nicht einfach ruhig ist und auf die Schnur hockt und findet, ja, okay, jetzt hat halt nicht alles so funktioniert, wie ich es wollte. Ein Stückchen hat es eben funktioniert. Und es funktioniert immer wieder irgendwo.
Was ich also wirklich rausgespüre, so eins von den zentralsten Gedanken ist einfach wirklich, es ist nie fertig.
Richtig.
Es darf nicht fertig sein und es wird auch nie fertig
Richtig.
Sein. Was aber irgendwann wird fertig sein, ist die stündige Sendung hier. Und damit sind wir eigentlich auch schon ziemlich am Ende von dieser Schwerpunktsendung rund ums Thema Hausbesetzungen. Danke vielmals für das interessante Gespräch. Norma Demin, Daniela Demin und Manu Gauch. Schön, sind ihr da gewesen.
Ja, schön, haben wir können kommen.
Danke.
Falls du die Sendung verpasst hast, kannst du sie nachhören aus Podcast auf unserer Homepage kanalk.ch. Da geht es jetzt gerade weiter mit der Kompass-Sendung auf Spanisch, Nosotras. Am Mikrofon sehe ich für dich Ramon Marti. Ich wünsche dir einen schönen Abend. That's a fact.
what you got, with what you got. See, it's not about meeting demands or setting the bar too high, but not at all. It's not for you to understand. It's only an exercise. So what you got? What you got, just work with what you got.